Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Castmania. Wir haben uns heute mal wieder etwas ganz Besonderes vorgenommen. Es ist Montag, ihr ahnt es, ihr wisst es. Wir sprechen über die Bundesliga. Und zwar hat diese jetzt die erste Hälfte der Saison bereits hinter sich gebracht. Nicht nur das, nein. Wir starten, haben uns schon reingeschaut mit dem 18. Spieltag, dem ersten Spieltag der Rückrunde. Und um dieses wundervolle Fußballfest der besten Liga der Welt zu feiern, in der alles schön und toll ist, begrüße ich den einzigartigen, den unerreichten und auch unmöglich zu kopierenden Christoph. Hallo Christoph.
Na?
Na?
Oh, das war ja süß.
Ach, gerne
Aber
doch.
du bist sauer, oder? Du bist so
Nein,
ein
ich bin
bisschen
ein.
sauer.
Na.
Nein,
Na.
nein. Darin grinst du auch geradeaus so mit so einem Haifischgrinsen, ne?
Ich bin ein Laboranfall davon entfernt, zu einem Superschurken zu werden. Ich sag's dir, wie es ist.
Das stimmt leider. Ja. Bundesliga, 18. Spieltag. Achso, nochmal ganz kurze Erklärung. Wir wollten eigentlich auch den 17. machen, hatten aber leider aufgrund von privaten Terminen dies, das leider nicht die Zeit und müssen den jetzt überspringen. Aber ich glaube, man kann ihn in einem Wort zusammenfassen: erwartbar. Auch wenn es
Ja.
vielleicht ein bisschen überraschend war, dass Bochum gegen Pauli gewonnen hat. Und dass Borussia Dortmund so peinlich gegen Kiel gespielt hat. Aber gut. Sonst waren jetzt, glaube ich, keine so großen Überraschungen da, sodass wir jetzt einfach mal gekonnt einfach auf den 18. zu sprechen kommen, oder?
Ja, genau. Wir hatten ja überlegt, ob wir es machen. Hat halt zeitlich nicht geklappt. Kann man nicht ändern.
Ja,
Und wir
manchmal ist
hätten
es so, ne?
Genau, wir hätten es jetzt auch quatschig gefunden, jetzt irgendwie dann am Freitag nochmal da den 17 abzuhalten, wenn am Freitag schon der 18. losgeht. Da haben wir gesagt, weg damit, ist dann wie es ist, geht die Welt nicht von unter. Und was Christopher schon erwähnt hat, es war auch gar nicht so viel los. Also gut, dass Kiel gegen Dortmund gewinnt, das überrascht nur nicht Dortmund-Fans, die haben es nämlich schon vorher gewusst. Aber naja,
Ja,
ja, apropos.
was ist da eigentlich gerade los? Reden wir doch noch mal kurz über Borussia Dortmund, weil das ja auch das erste Spiel sein wird, über das wir heute reden. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Was ist denn gerade mit deinen Borussen, mit deiner Borussia gerade los? Ich sag mal
Ja,
so, ihr seid aktuell jetzt auf Platz 10, als Mannschaft, die ja den Anspruch hat, zur Top 2 oder Top 3 der Bundesliga zu gehören. Ihr seid jetzt 16 Punkte von Bayer Leverkusen weg. 16. Habt 11 Punkte Rückstand jetzt auf Eintracht Frankfurt und seid gar nicht mal so gut dieses Jahr. Woran liegt's?
ach, das ist doch so schön vielfältig. Fangen wir einfach mal fangen wir doch einfach mal ganz oben an, nämlich von dort stinkt der Fisch ja ganz gerne, und zwar ganz oben in der Führungsetage. Da rennen einfach viel zu viele Leute rum mittlerweile. Und die können alle weg. Ein Hans-Joachim Watzke will ja, glaube ich, nächstes Jahr eh aufhören, der kann sofort weg. Der kann seinen bescheuerten externen Berater Matthias Sammer gleich mitnehmen. Wenn ich höre, dass der da schon wieder vorschlägt, ja, guten Kontakt zu Ten Hag hat, und das könnte ja, wenn Sahin doch kriegen sollte, der Nachfolger werden. Das wird nicht funktionieren. So, kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Die können gleich weg. Wie kannst du in so einer Situation mit Sebastian Kehl, dem Sportdirektor, den Vertrag verlängern? Wie kannst du in dieser Situation mit diesem furchtbar zusammengestellten Kader, kompletten Misserfolg, dem nächsten kompletten Flop-Trainer, keine Ahnung, der wievielte in Folge das ist, ungefähr der fünfte gefühlt, wie kannst du mit dem den Vertrag verlängern? Was ist das denn für ein Signal? Hier, mach scheiß Arbeit und bekommst mehr? Geil. Das ist doch kompletter Schwachsinn. Ja, sicher, man hat Kehl auch gerne in Schutz genommen, wie letztes Jahr mit Julian Alvarez, den er holen wollte, wo dann ja Terzic gesagt hat, och nö, Emre Can ist besser, Spoiler-Alarm, war eine Scheißidee. Und aber trotzdem denke ich mir auch, der Mann ist für die Karte
Das war
schon.
doch, also
Ja?
das war Edson Alvarez. Ich
Ach,
glaube,
Edson ist. Julian wäre auch okay gewesen.
Julian wäre auch okay gewesen, aber ich wage zu bezweifeln, dass Hans-Joachim die Schatulle aufgemacht hätte und 75 Millionen für den auf den Tisch legen würde,
Naja.
beziehungsweise dann könnte.
Naja, ganz ehrlich, wenn man 30 für Adeyemi raushaut, jetzt 30 für Kutu raushaut, 30 für Bayer raushaut, sorry, das hättest du auch hinbekommen. Und ich sag's dir, Julian Alvarez wäre ein besserer Sechser als Emre Can. Nur so am Rande.
Ja,
So,
das
safe. Ach.
Das lasse ich jetzt mal unkommentiert, aber mit deinem zustimmenden Nicken so stehen.
Ja, ich weiß, gewagte These. So, genau, ich war bei Sebastian Kehl. Und wenn der Mann sich dann nicht durchsetzen kann, auch mal zum Trainer sagen kann, ich meine, verstehe, dass man den Trainerwünsche erfüllen will, aber Leute, jeder nicht komplett zugedröhnte, weiß ja wohl, dass Emre Can ein beschissener Sechser ist. Noch besonders als alleiniger Sechser. Wenn du davon ausgehst, bei einem Verein mit denen ansprichst, dass Emre Can deine Lösung auf der Sechs ist, ja, dann good night, ey. Holy shit, ist das ein entsetzlicher Plan. Und das zieht sich so durch. Und dann dauert ja auch alles ewig. Dann muss das von dem, dann sprechen die mit dem, dann reden die wieder miteinander. Das ist Bullshit. Hans-Joachim Watzke hat diesen Verein aus der Fast-Insolvenz rausgeführt, wieder zu einem Top-Club in Deutschland gemacht. Großen Respekt, vielen Dank dafür. Aber er arbeitet auch mit Hochdruck daran, sie wieder genau dorthin zurückzuführen. Es ist wirklich unglaublich. Dann siehst du ihn da neben Sammer auf der Tribüne sitzen. Oh, da kriegst du doch Kotzkrämpfe. Ich habe Matthias Sammer ja wirklich auch als TV-Expert immer geschätzt. Und ich glaube auch, dass nach wie vor ein Fachmann. Aber welchen Mehrwert hat er? Ich weiß nicht, was der Mann verdient, aber ich möchte mal behaupten, jeder Cent ist eindeutig zu viel. So, und damit haben wir einfach mal die gesamte sportliche Führung. Ich habe jetzt, gut, Lars Ricken, glaube ich, hat dieses Jahr als Leiter Lizenzspielabteilung, ja gut, keine Ahnung, was sein Einfluss ist, den nehme ich da jetzt mal ein bisschen raus. Aber die anderen, ganz ehrlich, die können alle weg. Ich meine, gut, vielleicht würde ein Sebastian Kehl einen guten Job machen, wenn da drüber kein Watzke und Co. sitzen würden. Weiß man nicht. Reine Spekulation, aber wenn man jetzt noch mal rein auf die Jahre guckt, seitdem Kehl das von Zorc übernommen hat, dann ist keine gute Bilanz. Da hat fast kein Transfer, hat wirklich funktioniert. Und und dafür wird dir dann noch der Vertrag verlängert. Ich verstehe das nicht. Man kann doch nicht so verbohrt sein, Watzke, mit seinem scheiß Stallgeruch. Es ist ja cool, wenn im Verein ehemalige Spieler wichtige Funktionen einnehmen. Das ist ja eine coole Sache. Da freut man sich ja auch als Fan drüber. Sagt, ey, Mensch, ne, wie, was weiß ich jetzt, wieder Bayern mit Oliver Kahn. Sagt, ey, cool, der Olli und der Brazzo sind da, nice. Ja, hat nicht so funktioniert, dann haben sie die abrasiert und Externe geholt. Bumm, Thema aus. Genau dasselbe musst du in Dortmund auch tun. Es ist natürlich schwierig, eine komplette Chefetage zu rasieren, ohne ins komplette Chaos zu stürzen, zugegebenermaßen. Aber wie viel schlimmer kann das Chaos noch werden? Und Gleiches ist ja auch auf der Trainerposition. Da haben wir auch wieder Kategorie-Stallgeruch. Erst Edin Terzic. Hat nicht funktioniert. Viel zu lange dran festgehalten. Jetzt gibt es zu Sahin in den Posten. Ist wieder das gleiche ehemaliger Spieler. Dem geben wir hier diese Chance. Finde ich ja in Ordnung. Ne? Aber du musst das musst du jetzt auch beenden. Sicher profitiert Sahin jetzt auch nicht unbedingt von diesem ganzen Chaos in der Vereinsführung und dieser absolut seltsamen Transferpolitik. Ja, der ist auch nicht so arm dran wie Gerassi da vorne, der keinerlei Bälle bekommt und deswegen wie ein Idiot aussieht. Aber dennoch, der hat aber auch es komplett verpasst, dieser Mannschaft einen Spielplan einzuhalten. Ich sehe immer noch nicht, was sein Plan ist. Und auch der muss weg. Da muss jemand rein, der nichts mit Dortmund zu tun hat. Jemand Externes. Ich meine, es wird Ten Hag gerüchtet. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde. Aber es wäre jemand von außerhalb, der da einen anderen Blick drauf hat. Das wäre definitiv wünschenswert. Der darf nicht wieder was aus der eigenen Suppe kommen. Sonst wird das wieder nichts. Genau, aber damit kann man auch direkt einmal ganz kurz... Nee, wir gehen noch nicht zum Spiel. Du hattest mich ja gefragt. Hier ist meine kurze und nicht knackige Antwort. Bist du damit zufrieden?
Ja. Bin ich. Sogar sehr. Nein, also ich glaube auch als Außenstehender, der... jetzt nicht so sehr involviert ist beim BVB wie du, sondern ich jetzt als Nicht-Borussia-Fan denke auch, das macht absolut Sinn, jetzt mal externes Personal zu holen. Da die ganzen Leute mit Stallgeruch und so weiter, das funktioniert halt anscheinend nicht. Und also was die sich da teilweise katastrophal zusammenspielen, das ist schon beschämend. Und wenn ich mir überlege, dass Borussia Dortmund ja eigentlich den Anspruch hat, zur Spitze der Bundesliga zu gehören, dann kann man nur sagen, dass da ganz, ganz viel schiefgelaufen ist und die eine sowieso nicht so wirklich klare Transferpolitik haben. Und ich glaube, viele Abläufe da einfach nicht stimmen. Und wie du gesagt hast, da jetzt wirklich so blöd es klingt, vielleicht auch mal Köpfe rollen müssen. Weil so wie es jetzt aktuell läuft, kann es ja nicht weitergehen, weil sonst wird es schwierig für Dortmund.
Ja, nett ausgedrückt.
Denn ich glaube ehrlicherweise, wenn die jetzt nicht ganz schnell noch irgendwie den Schalter umlegen, dann wird es nicht nur was mit der Champions League, die ist sowieso meiner Meinung nach weg, das werden sie nicht mehr schaffen, aber dann ist Europa weg und dann stehen sie halt und ohne internationales Geschäft da.
Ja, es ist halt so. Es ist wirklich, wirklich beschämend von einem Verein, der letztes Jahr im Champions League-Finale stand. Ich möchte es mal ganz kurz erwähnt haben, auch wenn da viel Glück bei war, brauchen wir nicht drüber reden, aber das geht gar nicht. Und ich finde jetzt die letzten drei Spiele, klar, gegen Leverkusen kannst du verlieren, brauchen wir nicht drüber reden. Du kannst auch gegen Frankfurt verlieren, auch das, ne? Aber die Art und Weise ist das Ding. Und ja, man kann aber ganz kurz mal zum Spiel gehen. Dortmund verliert das 2:0. Wir haben jetzt auch schon jede Menge über Dortmund geredet. Ich will das auch gar nicht so lange halten. 1:0 Ekitike und 2:0 Højlund. Völlig zu Recht gewonnen. Ich habe im Vorwege exakt auch gedacht, dass das deutlich höher ausgeht. Aber da hat man es wieder perfekt gesehen, nämlich das, was man auch in den letzten Spielen gesehen hat. Es gibt den idealen Matchplan gegen Dortmund und der ist nämlich folgendermaßen: Nehmt ihr den Ball. Wir müssen nur warten, bis ihr daraus wieder mal nichts machen könnt, weil der Trainer es komplett versäumt hat, dieser Mannschaft einen Ballbesitzplan an die Hand zu geben. Da sind genug gute technische Spieler drin, genug vernünftige Passspieler. Es kann nicht sein, dass die einzige Gefahr ausgeht, ist, Gittens lässt zwei Leute aussteigen und schießt drauf. Viel mehr passiert ja nicht. Du hast da mit Guirassy einen absoluten Knipser vorne drin, der keinerlei Bälle kriegt, der kriegt keine Flanke, der kriegt keinen Ball. Nichts. Katastrophal. Und du musst doch als Borussia Dortmund davon ausgehen, also vielleicht in 2 Jahren nicht mehr, aber generell, dass du in den meisten Spielen in der Bundesliga mehr Ballbesitz haben wirst, weil der Gegner sagt: Ja, mach mal. Also musst du doch darauf vorbereitet sein, mit Ballbesitz anfangen zu können. Und stattdessen ist der beste Gameplan gegen Dortmund: Gib denen einfach den Ball. Die werden schon genug Scheiße bauen, dass wir irgendeine Chance kriegen. Und das funktioniert ja seit 3 Spielen absolut perfekt. Und wenn ich dann nach dem Spiel sehe, ne, wie Nico Schlotterbeck da mit einem noch zu der Kurve gehen will und sich den Fans stellen will, wie sie es ja auch gegen Kiel gemacht haben, hat man ja so Bilder gesehen, wie sie da wirklich ganz vorne an den Fans dran standen und sich das angehört haben. Starke Nummer übrigens. Und die da hingehen und dann sehe ich da wie so ein Emre Can als Pseudo-Kapitän, der übrigens unfassbar geiles Stellungsspiel hat. Also ne, eine Abseitsfalle ist super, wenn die Spieler 10 Meter auseinanderstehen. Emre Can, kein Spielverständnis. Und der dann einfach sagt: Nee, wir gehen jetzt in die Kabine, wir gehen nicht zu den Fans und stellen uns nicht. Entschuldigung, das ist ein Armutszeugnis, ne? Das ist so, so schlecht, das ist so peinlich. Ich meine, der Typ.
Das habe ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Hat er
Ja,
das
das. Ja,
gemacht?
ja. Ja, du hast gesehen, wie Schlotterbeck wollte da halt so hingehen und Can hat die alle eingesagt: Nee, komm, wir gehen in die Kabine, wir gehen in die Kabine. Das ist so ein Armutszeugnis. Und da siehst du halt einfach gerade der Kapitän, ich meine Kapitän, aber er ist offiziell der Kapitän, ne? Der sollte vorangehen, so wie es Schlotterbeck letzte Woche gemacht hat, wo übrigens auch ein Vizekapitän Jupp Brandt auch nicht zu sehen war, wo sie es in Kiel gemacht haben. Der war da nicht, da vorne stand ein Schlotterbeck, ich weiß nicht, wer noch da stand, aber ein Julian Brandt hast du auch nicht gesehen. Und das ist unser Zeichen, du bist der Vizekapitän. Also du hast zwei Witzfiguren als Anführer auf dem Papier der Truppe. Das kann nicht funktionieren. Emre Can kann es leistungstechnisch nicht becken. Ja, der kann reden, das gebe ich ihm ja. Aber er hat keine Leistung, also hast du auch keinen Respekt. Dann siehst du sowas, dann siehst du, das ist ein Weichei. Dann siehst du einen Julian Brandt, der eh ein Schönwetterfußballer ist, der Weltklasse ist, wenn es gut läuft und absolut unterirdisch ist, wenn es richtig ist. Niemand kann sich an dem aufrichten. Der kann keine Mannschaft mitziehen. Wie kann der Affe Vizekapitän sein? Also keine Beleidigung gegen ihn persönlich, um Gottes Willen. Ne? Aber wie kann der Vizekapitän sein? Es tut mir leid. Die musst du auch beide abpräsentieren. Wenn das die Führung deiner Mannschaft ist, brauchst du dich auch über gar nichts wundern. Und wenn die dann obendrauf nicht mal einen taktischen Plan von Nuri Sahin mitbekommen, der funktioniert, ja, sorry. Ja, ganz ehrlich, dann melde dich vom Spielbetrieb ab, dann brauchst du es auch gar nicht mehr versuchen. Ja, so, das war jetzt mal ein kleiner, dezenter Rant zu Borussia Dortmund. Möchtest du noch etwas anschließen zu diesem wundervollen
Ich
Spiel?
glaube, also zu Borussia Dortmund ist tatsächlich damit alles gesagt. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch zu ergänzen könnte.
Eine eigene Meinung, weiß ich nicht.
Also ja, natürlich. Also man sieht, dass es irgendwie nicht so wirklich stimmt. Ich glaube auch nach wie vor, dass Emre Can als Kapitän eine eher unglückliche Wahl ist. Ich kenne Julian Brandt noch aus Bayer Leverkusen-Zeiten. Ich finde, das ist, wie du schon gesagt hast, meiner Meinung nach auch ein Schönwetterkicker. Wenn es gut läuft, spielt er absolut herausragend. Wenn nicht, ist er keiner, der mal das Heft an sich reißt, sondern dann eher sang- und klanglos mit untergeht. Das hat er, das war in Leverkusen so und das ist auch in Dortmund so und da hat leider keine Weiterentwicklung stattgefunden. Und das ist halt auch der Grund, warum ihm in der Nationalmannschaft so ein bisschen der Rang abgelaufen wurde und er halt bei großen Turnieren in der Regel gar nicht mehr dabei ist. Und das ist halt schade, weil das meiner Meinung nach ein ziemlich vergeudetes Talent ist. Denn dass der Junge es eigentlich kann, darüber müssen wir nicht reden.
So. Nein, der kann.
Aber trotzdem muss man auch sagen, auch dadurch, dass er so von der Leistung so wechselhaft ist und eben nicht vorangehen kann, wenn es mal nicht läuft, wie ich finde, ist er halt auch als Kapitän, als Vizekapitän muss man tatsächlich mittlerweile sagen, wohl nicht die ganz ideale Wahl. Ich hatte ja am Anfang noch gedacht, oh Mensch, vielleicht gibt ihm das nochmal einen Entwicklungsboost oder so weiter, aber nee, und vielleicht ist es im Endeffekt dann für die nächste Saison vielleicht ganz gut, wenn sie dann einfach sagen, dass der Schlotti die bekommt und fertig. Genau. Ja, das zum Thema Borussia Dortmund. Ich glaube, da muss man sich jetzt gar nicht groß weiter dran aufhalten. Es ist halt im Moment halt eine absolute Nichtleistung und irgendwie beschämend für so einen großen Verein, dass die da im Moment einfach sang- und klanglos untergehen. Stattdessen würde ich jetzt aber ganz gerne nochmal über... Erstmal, bevor wir über Frankfurt und den Transfer von Marmoush reden, wollte ich dir das Wort nicht abschneiden.
Achso, ja, ich wusste gar nicht, dass du zu Marmoush willst, aber das macht Sinn, hast du recht. Nein, ich wollte noch mal einen Satz zu Dortmund sagen, und zwar, man hört es ja jetzt überall, Schwein kriegt noch ein Spiel in Bologna, ganz ehrlich. Eigentlich hoffe ich fast, dass sie es verlieren, weil da gibt es keine Ausrede, man muss was passieren, aber sicher ist Schein verbrannt, so, aber das wird ja da oben wieder nicht ankommen, dieses Abrasieren. Aber wir kennen Dortmund, das ist Champions League, wahrscheinlich gewinnen die 5-0 oder so. Genau, du wolltest über Marmoush reden, reden wir über Marmoush, der ja gar nicht im Kader stand.
Genau, der steht nicht im Kader oder stand nicht im Kader für dieses Spiel, weil sein Wechsel zu Manchester City für 80 Millionen kurz bevorsteht und er sich jetzt natürlich auch nicht noch mehr verletzen soll, weil jetzt soll dieser Deal über die Bühne gehen. Was sagst du dazu? Deine Meinung zu dem Transfer? 80 Millionen in der Winterpause ist natürlich schon eine Hausnummer. Frankfurts wichtigster Spieler, der nun geht.
Ich finde es übrigens komplett voll Wahnsinn, 80 Millionen Transfer in der Winterpause zu machen. Auch für City-Verhältnisse selbstverständlich. Und dann auch, wo ich jetzt sagen würde, Alter, ihr habt da doch gar nicht das Riesenproblem. Euer Problem ist, dass Ruchlich verletzt ist. Aber natürlich, aus Frankfurts Sicht, was ein Deal. Musst du mitnehmen, die Kohle. Marmoush hat das beste halbes Jahr seines Lebens gespielt, ohne Frage. Absolut Weltklasse. Der kriegt den fettesten Vertrag seines Lebens, selbst wenn der nie wieder an diese Leistung anknüpfen kann. Wird jetzt glücklich in England sein. Also, ich finde, der Transfer hat eigentlich nur für Manchester City ein Risiko.
Wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin tatsächlich... ich sehe es genau wie du. Also, Marmoush, der muss es machen. Der kriegt da einen Wahnsinnsvertrag. So, und bei aller Liebe zu Eintracht Frankfurt, das ist vielleicht eine einmalige Chance, die er da kriegt und die muss er wahrnehmen. Genauso muss Eintracht Frankfurt die Kohle nehmen, weil 80 Millionen kriegst du halt mal nicht so ohne weiteres, gerade im Winter. Und dementsprechend können sie jetzt noch, wenn sie Bock haben, auf gewissen Stellen nachrüsten. Sie können jetzt auch noch mal im Sturm mit der Kohle auf jeden Fall noch mal jemanden holen, der vielleicht nicht ganz an Marmoush ranreicht, aber zumindest noch mal Qualität da vorne einkaufen. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Genug Kohle ist jetzt da, also dementsprechend beide haben alles richtig gemacht. Was ich nun nicht verstehe, ist Manchester City, ehrlicherweise. Ich meine, sie haben jetzt mit Erling Haaland verlängert bis 2034. Übrigens krass, dass der Mann sich jetzt bis 34 hat binden lassen da und natürlich wird er wahrscheinlich den lukrativsten Sportvertrag aller Zeiten wohl kriegen oder einer der lukrativsten. Aber er bindet sich jetzt für 9 Jahre und ist danach 34 dementsprechend und soll wohl auch keine Ausstiegsklausel haben, so habe ich das verstanden, also dementsprechend krass, also der will wirklich für City kicken. Respekt.
Und, ja, das Schöne ist ja für City, selbst wenn sie irgendwann sagen, oh, nee, wollen wir doch nicht mehr, kann sagen, ey, der Vertrag von dem Mann läuft noch 5, 6 Jahre. Zahlen wir ordentlich.
Ja, ist so. Aber auf der anderen Seite verstehe ich dann nicht, dass man im Winter 80 Millionen für einen Stürmer ausgibt, obwohl man gerade dort keine Probleme hat. Weil wie du, denke ich nämlich auch, das Hauptproblem mit City und warum sie diese Saison einfach nicht die Stärke haben wie die Jahre davor ist, vor allem weil mit Rodri der Denker und Lenker der Mannschaft wegfällt, weil er halt leider verletzt ist und dementsprechend hätte man vielleicht lieber nochmal im zentralen Mittelfeld gucken sollen. Aber gut, ganz dumm sind sie ja nicht, gerade ein Pep Guardiola, der die Hand auf den Transfers hat und schon vordiktieren wird, wer zu holen ist und wer nicht, wird sich sicherlich mit der Verpflichtung was gedacht haben. Aber trotzdem wollte ich es mal kurz ansprechen, weil es ist ja nun mal nicht üblich, dass in der Winterpause ein Bundesliga-Transfer für 80 Millionen getätigt wird.
Nee, absolut nicht. Und vor allem halt dann wirklich auch der, aber auch der Baller der Saison bisher, ne? Also, finde ich natürlich, ne, wir haben es ja gerade schon kristalliert, man muss das machen, aber Ekitike, Mabouche jetzt die ganze Saison zusammenzunehmen, das wäre halt auch schon geil gewesen, ne?
Für die Bundesliga ist es super schade, weil, seien wir ehrlich, das war total geil, was der gespielt hat. Der hat ein Tor nach dem anderen geknipst, die Art und Weise, wie er das gemacht hat und auch wie er mit Ekitike da vorne zusammen harmoniert hat, das war für jeden Fußballfan schön anzusehen. Das war so cool und das ist schon schade. Also er ist definitiv ein Verlust, also... Schade, aber es sei ihm gegönnt, dass die geile Leistung jetzt auch einfach gewürdigt wird und er dadurch jetzt den guten Vertrag da kriegt. Es sei ihm gegönnt, von Herzen. Ja,
auf jeden Fall sei ihm das gegönnt.
Genau.
Er zieht das Geld ja auch keinen Arm ab, ne?
Nein, absolut nicht. Also wie gesagt, und wenn man ganz ehrlich ist, jeder, wirklich jeder würde da sagen, ja, das mache ich. Jeder.
Ja, natürlich. So idealistisch kannst du nicht sein.
Das ist ein Deal, den muss man annehmen. Es ist ein Fakt, wie ich finde. Also, Chapeau an Frankfurt, wieder mal ein Spieler für unfassbar viel Geld verkauft, also... Muss man tatsächlich auch sagen, nachdem wir ja die Führungsriege von Borussia Dortmund gerade so hart kritisieren mussten und haben, kann man ja jetzt auch mal die Führungsriege von Eintracht Frankfurt absolut loben. Das, was die machen, ist schon à la Bonheur. Das ist schon fantastisch.
Definitiv. Sie machen das, was Dortmund halt die letzten 10 Jahre gemacht hat mit diesen Transfers. Ja. Nur noch eine kleine Stufe niedriger, aber die machen super Arbeit.
Das ist total toll. Das ist total toll. Und wie gesagt, sie sind halt auch nicht ohne Grund da, wo sie jetzt stehen, ne?
Nee, absolut.
Eine Mannschaft, die kurz hinter Frankfurt ist, ist mittlerweile der VfB Stuttgart. Denn Stuttgart hat gegen Freiburg gewonnen. 4-0. Ich dachte, das ist jetzt mal eine ganz nette Überleitung, wenn wir jetzt mal auf den Samstag zu sprechen kommen und mal mit Stuttgart gegen Freiburg starten.
Ja, die Brücke nehmen wir doch gnadenlos so mit, bevor sie uns noch einstürzt. Ja, zu dem Spiel werde ich einfach dasselbe sagen, was ich später noch zu einem anderen Spiel sagen würde. Ganz ehrlich, das wirkte wie ein Trainingsspiel. Stuttgart war hier keine Sekunde gefährdet von Freiburg. Freiburg war unendlich schwach, also unendlich schwach. Da kam gar nichts.
Das hat mich tatsächlich sogar ziemlich erschrocken. Also was war da mit Freiburg los? Also das war ja ein ganz, ganz schwaches Spiel.
Ja, das war wirklich bodenlos und das fing ja auch schon furchtbar an. Direkt in der zweiten Minute, bam, 1-0, wow, nach Vorlage von Stiller mit dem schönen Kopfball nach der Ecke da.
Yeah.
Genau, 15 Minuten später, 2-0, wieder Vorlage Stiller und dann war der 17 von der Trotz schon gerutscht. Genau.
Hat er auch hervorragend eingeköpft, der Demirovic. Muss man nochmal so sagen. Butterweiche Flanke und er musste ja nur noch den Kopf hinhalten. Fantastisch.
Ja, und er hat sich auch hervorragend da bei den Verteidigern rausgeschlichen, dass er nicht im Absatz ist. Die haben den ja gar nicht auf Kante gehabt. Ich meine, der Typ ist nicht klein, den kann man schon sehen.
Das stimmt. Das stimmt.
Also Freiburg generell absolut desolat.
Ja. Naja, also das sah schon bitter. Und wenn man sich überlegt, dass ja dann auch noch ein Tor in der 29. von Demirovic annulliert wurde. Ja, mit Recht, aber trotzdem muss man natürlich sagen, das spricht ja auch schon Bände einfach dafür, wie die Stuttgarter die Freiburger hart dominiert haben. Ne? Und dann dementsprechend wurde dann kurz vor Pfiff noch mit der letzten Aktion Elfmeter gegeben. Den wollte Made dann trocken zum 3-0 reingeschoben hat. Und ja.
Er hätte es auch abpfeifen können, das gesamte Spiel.
Ja, weil in der zweiten.
Ja, die wollte keiner mehr sehen eigentlich.
Nö, weil in der zweiten Halbzeit ging es da weiter, wo es im Prinzip aufgehört hat, ne? Er hat dann noch ein paar Wechsel gemacht, unter anderem sind Führig für Leveling reingekommen und Undav durfte sein Comeback geben und für Demirovic und hat dann tatsächlich auch noch mit einem relativ trockenen, satten Schuss in der 80. Minute dann den Deckel, der ja ohnehin schon drauf war, dann nochmal komplett geschlossen und ein recht ansehnliches 4-0 geschossen.
Ja, das war eine schöne Bude, aber es war aber auch wirklich ein Spiel, das war komisch.
Ja, also muss ich ehrlicherweise sagen, also ich war ein bisschen erschrocken, dass ja wirklich gar nichts von Freiburg kam. Das war ja wirklich ganz, ganz schwach.
Ja, also das war eine No-Show.
Also da müssen 5 bis 10 Schippen drauf, wenn sie nächstes Wochenende die Bayern zu Hause empfangen. Also
die haben es aber gerade echt fies. Ne? Ich meine, hier Frankfurt, dann Stuttgart und danach Bayern. Das ist natürlich auch sau undankbar.
Ja.
Ne? Ich meine, klar, du kannst gegen Stuttgart, ich meine, ganz ehrlich, es ist nicht, nach wie vor nicht Freiburgs Anstand, Anspruch, in Stuttgart irgendwas zu holen. Aber ich glaube, auch für die Fans vom SC Freiburg wäre es schön gewesen, wenn man sich wenigstens den Eindruck gemacht hätte, dass man sich gewehrt hätte.
Ja.
Deswegen, also, ja, zu dem Spiel hätte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Oder hast du noch da Anmerkungen?
Nö, war eine klare Sache. Stuttgart gewinnt das Ding hoch. Und von mir aus können wir dann weiter switchen.
Genau, ja, da wir hier jetzt. Und dann gehen wir das heißt Holstein Kiel gegen Hoffenheim. Oh. Und zwar gewinnt Hoffenheim hier das Ding auswärts mit 1-3. Absolutes Kellerduell. Holstein Kiel jetzt letzter tatsächlich in der Tabelle. Hoffenheim wieder raus aus den Abstiegsplätzen.
Mhm.
Und das, was wir immer zu Kiel sagen, Kiel hat sich hier nicht aufgegeben. Kiel hat gekämpft, aber da hat man es dann halt gesehen, es herrscht da schon ein Unterschied in der Qualität zwischen diesen beiden Mannschaften, und zwar ein deutlicher.
Ich bin tatsächlich noch am Überlegen, wer mein Man of the Match ist. Auf der einen Seite hat Logic natürlich ein super Spiel mit 2 geilen Toren geschossen und gemacht. Auf der anderen Seite fand ich ja den André Kramaric, auch der das zwischenzeitliche 2-0 geschossen hat, so unfassbar stark in dem Spiel.
Ja, also, vor allem, er hat ja auch unter der Woche war es jetzt ja, glaube ich, letzte Woche so ein Interview gegeben, also sehr, sehr dramatisches zum Zustand von Hoffenheim.
Ja.
Und hat dann jetzt einfach mal gesagt, ich knall hier jetzt aber auch direkt Leistung hinterher, ne?
Ja. Also das ist halt wirklich, was wir ja auch in Dortmund ein bisschen kritisiert haben, dass man da keinen hat, der so wirklich vorweg geht. Hier hast du ihn mit André Kramaric. Das war wirklich der Oberknaller, wie der Mann gespielt hat. Und nach diesem Interview dann richtig einen rausgehauen hat.
Ja, aber Kramaric ist ja eh so ein Phänomen. Erstmal, dass dieser Mann so viele Jahre in Hoffenheim spielt. Ich meine,
dass er immer noch da ist. Ja, da haben wir uns auch dran gewöhnt. Und ich glaube, der liebt diesen Verein auch sehr, sonst würde er da nicht noch spielen. Ja, aber Aber was, muss ich tatsächlich sagen, der ist von der Qualität eigentlich zu gut für Hoffenheim.
Ich glaube, mittlerweile ist er im Alter von 33 an dem Punkt, da wird er auch nicht mehr woanders hingehen. Ne? Die Jahre sind abgelaufen.
Er wird seine Karriere da beenden. Oder er geht
auch.
Oder er geht vielleicht nochmal irgendwann zu seinem Heimatverein oder nach Kroatien oder so. Das kann ich mir nochmal vorstellen, aber hier in Deutschland wird er nur für Hoffenheim spielen.
Das denke ich nämlich auch. Und ey, ist auch schön, dann hat Hoffenheim, hey, hat dann eine absolute Vereinslegende. Das muss man ja auch mal festhalten. Wer hätte das geglaubt?
Ja, und also. Ja, hätte erstens niemand geglaubt und man kann halt wirklich sagen, ja, das kann man halt wirklich tatsächlich mit Fug und Recht sagen. Absolute Vereinslegende, ist dem Verein immer treu geblieben und ja, geht auch immer mit einer stabilen Leistung vorweg. Also ich fand den super.
Ja, ist auch immer wieder, er ist ja auch eher so ein Phänomen. Aber es ist ja jedes Jahr bei ihm, sagt halt irgendwann mal so, er fängt meistens megamäßig an, hat dann irgendwann zwischendurch so ein Loch, vielleicht auch mal ein zweites kleines Loch, wo du denkst, spielt der auch noch mit? Und dann kommt da wieder der Phoenix aus der Asche und zeigt, hey, ich bin immer noch der Beste in dieser Sinsheim. Das ist crazy mit dem Mann. Und das seit, vielleicht ist der da seit 10 Jahren?
Ja.
Ne? Oder so, vielleicht auch länger. Heftig, ja, heftiger Typ.
Es ist ein geiler Typ, muss ich wirklich sagen. Also, André Kramaric auf die 1.
Ja, man muss natürlich sagen. Kiel hat sich natürlich, wie wir es ungefähr jede Woche sagen, auch hier nicht aufgegeben. Wenn wir jetzt auf Statistik, waren sie sogar statistisch gesehen sogar leicht besser. Ja. Aber hier hat er ganz klar die Qualität gesiegt. Lojek hat seinen Torriecher gehabt. Ich glaube, 2 Schüsse, 2 Tore. Das hätte man sich in Leverkusen, glaube ich, auch von ihm gewünscht.
Und tatsächlich sogar recht ansehnliche Tore. Also das hat er richtig gut gemacht.
Ja, ja, da hat man wieder mal gesehen, warum wurde der denn geholt? Warum ist der so gehypt und warum hat ihn vor ein paar Jahren jeder im Fußballmanager gekauft? Warum wohl? Nein, ja. Der hat die tschechische Liga ja zerbombt und ich weiß nicht, vielleicht ist ja tatsächlich der Schritt zu Hoffenheim genau der richtige. Er macht jetzt ein gutes Spiel, ne? Jetzt nicht überwiegend am 7. Saisontor, ist allerdings auch schon gewesen. Mhm. Jetzt nicht überbewerten, aber vielleicht kommt da ja noch was. Ich meine, der Junge ist erst 22, ne? Ich hoffe aber, bei ihm platzt der Knoten, auch wenn ich natürlich nicht will, dass der bei Hoffenheim platzt, um Gottes Willen. Aber für ihn würde es mich freuen.
Ja, definitiv. Definitiv. Und wie gesagt, es ist schön, dass der jetzt ein gutes Spiel gemacht hat. Gerade, da, wie gesagt, er ist ehemaliger Leverkusener und dementsprechend gönne ich es ihm umso mehr, dass es jetzt vielleicht im zweiten Anlauf in der Bundesliga klappt bei Hoffenheim. Und ja, Top-Spiel und bin ich mal gespannt, ob er die Leistung, die er jetzt mal gezeigt hat, auch bestätigen kann.
Das wird das Spannende und Wichtige sein. Aber erstmal macht Hoffenheim hier wichtige, wichtige Punkte, um sich wieder ein bisschen zurückzumelden im Nicht-Abstiegskampf. Und das haben sie eindrucksvoll gemacht gegen direkte Konkurrenz, die sie mit ihrer Qualität eindeutig ausgestochen haben. Mhm. Gut, apropos, naja, Qualität weiß ich jetzt nicht, aber apropos Abstiegskampf. Das ist eine wunderschöne Überleitung, die wir direkt mitnehmen zum Spiel Heidenheim gegen St. Pauli. Ah.
Das können wir gerne machen. Tatsächlich hätte ich sonst noch, gut, vielleicht ist es auch ein bisschen too much, sonst hätte ich mit dir jetzt auch noch kurz durchgekaut, dass Tom Bischoff ja wohl nächsten Sommer zum FC Bayern München gehen wird.
Ja, das Gerücht hält sich hartnäckig und ich hoffe für ihn, dass da direkt nebensteht, dass er noch 1 Jahre direkt zurückverliehen wird irgendwohin. Wäre meine. Weil der ist richtig gut, aber der muss halt auch spielen und ich glaube, wenn er jetzt zum direkt zu Bayern geht und direkt dort im Profikader, ich glaube nicht, dass er da viel sehen wird. Deswegen so 1-2 Jahre direkt verleihen, wie bei Philipp Lahm oder so, ich denke, das wäre die Ideallösung.
Ja,
denke ich natürlich, auch. Aber wenn du dir so ein Talent grappen kannst, musst du machen.
Ja, natürlich. Natürlich.
Das haben sie bei Jan Fiete Arp ja auch gemacht.
Ja. der lacht da wahrscheinlich heute noch drüber.
Ja, aber waren wir nicht alle verwirrt? Jetzt mal ganz kurz. Ich meinte ja selbst die beim HSV, die haben, mochten den, aber die haben das nicht verstanden, warum Bayern an dem interessiert ist.
Also, ja.
Ja. Ja. Aber hey, er hat eine Menge Titel in seiner Vita stehen, ist doch cool.
Und er hatte ein super Gehalt und hat jetzt wahrscheinlich in jungen Jahren schon ausgesorgt. Also.
Und darf jetzt bei Kiel wieder Bundesliga kicken.
Also ganz ehrlich, Fiete, alles richtig gemacht. Wunderbar.
Richtig. Genau. Ich bin neidisch auf den Mann.
Ich auch. Aber wir wollten jetzt auch über Heidenheim gegen Pauli sprechen. Pauli gewinnt 2-0 in einem, wie ich finde, absoluten 6-Punkte-Spiel. Das war so wichtig. Ja, ja. Das war so wichtig.
Das war genauso wichtig wie das Spiel, die Partie davor, die wir gerade besprochen hatten mit Kiel-Hoffenheim.
Ja.
Das sind absolute Knallerduelle direkt zum Rückrundenstart.
Ja. Das ist so. Pauli gegen Heidenheim. 2-0. Insgesamt verdienter Sieg, würdest du sagen?
Ja, schon. Ob es jetzt 2-0 ist, vielleicht 1 zu hoch, um Gottes Willen. Weil, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, Heidenheim war jetzt nicht so schlecht.
Nein.
Aber halt ein bisschen ja, unkreativ und sie hatten halt echt ja, so ein bisschen das Pech oder Kretzig hatte halt irgendwie, ich weiß nicht, stand irgendwie immer im Mittelpunkt, aber halt nie so richtig positiv aus Heidenheimer Sicht, leider.
Ja.
Und eine schwierige Partie. Er hat ja auch den Elfer, wenn ich mich recht entsinne, verursacht, den Eggestein reingehauen hat zum 1-0. Und das war schon mal so, ne? Weil es natürlich ein maximal schlechter Start gegen St. Pauli, weil sie haben uns dieses Jahr eins bewiesen, wenn sie was können, ist es verdammt nochmal verteidigen.
Da ja, du willst gegen die nicht hinten liegen.
Nee, die haben die zweitbeste Abwehr der Bundesliga, muss man mal ganz kurz anmerken. Das ist crazy. Und
ja.
Die zu knacken ist richtig, richtig schwer. Und so sah das Spiel dann auch aus. Ne? St. Pauli hat da alles wegverteidigt, was ging. Und Heidenheim hatte alles in ihren Möglichkeiten versucht. Was dann am Ende des Tages, wenn wir ehrlich sind, sie lagen seit der 25. zurück. Bis kurz, ja, bis zur 90. ja eigentlich nur 0-1 hinten und die haben es geschafft, sich in der Zeit 0,66 G rauszuspielen. Ne? Also ja. Das spricht dafür, wie viel die da offensiv zustande bekommen haben. Und dann gab es ja noch ganz, ganz großes Drama in der 87. Minute mit dem zurückgenommenen Abseitstor von Heidenheim, wo der Kretzig im Abseits stand und am Anfang große Verwirrung herrschte. Was wurde hier eigentlich abgepfiffen? War es faul? War es Abseits? Das hat keiner so richtig gepeilt erstmal. Bis die Entscheidung dann durchsickerte und dann hat man gesagt, ja gut, das war eigentlich ziemlich offensichtlich, also offensichtlich jetzt übertrieben, aber das war jetzt nicht die Stelle, wo man hingeguckt hat bei den ersten Wiederholungen.
Ja.
Und das hat sich halt gezogen, die Nummer, ne? Aber richtig.
Ja, aber muss man halt trotzdem sagen, war die richtige Entscheidung natürlich.
Ja, selbstverständlich. Das Abseits so, ist Abseits.
Abseits richtig. Richtig. Bitter für Heiden. Natürlich bitter für Heidenheim. Aber ja, bringt ja nichts.
Nö, St. Pauli hat mit maximal Effektivität gewonnen.
Richtig, in der zweiten Minute der Nachspielzeit macht dann noch Gülay Wogi das 2-0 nach Vorbereitung von Afolayan. Das war gut gespielt, wie ich fand. Schöne Vorbereitung.
Das war genial gespielt.
Und ja, das war super.
Ich meine, es war doch original der Freistoß, den sie bekommen hatten für die Abseitsposition.
Ja.
Und daraus machen sie nicht mal 20 und später das 2-0. Und bevor Hoffenheim sich irgendwie abschütteln konnte, hatten die das zweite drin und das Ding war vorbei.
Ja,
Heidenheim. Warum heißt die so ähnlich? Ne, ja. Also, das war der Kill. Pauli ist eine sehr, sehr, sehr clevere Mannschaft.
Ja. Und wie gesagt, es freut mich sehr. Natürlich, dass die diesen Big Point geholt haben und sich so ein bisschen frei machen konnten von den Abstiegsplätzen. Auch wenn Heidenheim auf Platz 16 ja immer noch nur 3 Punkte von denen weg ist. Aber zumindest hat man jetzt ein bisschen Luft zu den direkten Abstiegsplätzen, was schon mal ganz gut ist.
Ja, das waren absolute Big Points. Und ja, die holen ihre Punkte nach wie vor.
Ja. Da
kann man nichts gegen sagen. Und St. Pauli, die haben ja, also sie haben ja am Anfang der Saison hatten sie ja größere Probleme. Aber mittlerweile haben sie ihre Art zu spielen gefunden, mit der sie hier durchaus eventuell genug Punkte sammeln könnten. Und das sieht momentan nicht so schlecht für die aus.
Richtig. Richtig.
Wer hätte gedacht, dass nochmal so ein bisschen Bewegung in den Abstiegskampf kommt? Also so nach 7, 8 Spieltagen hätte da ja wohl keiner mehr dran geglaubt.
Nö. Aber die Kiste wird jetzt richtig spannend und macht ja noch mehr Lust auf die Rückrunde.
Ja, ich habe voll Lust auf die
Rückrunde. Es sei denn, natürlich, man ist Borussia Dortmund-Fan und geht mit absolut Kummer in die Rückrunde. Dann hätte ich auch keinen Bock. Aber gut, genug Dortmund für diese Folge.
Ja, in Zukunft kannst du mit Bundesliga reden. Ich rede dann noch über die Premier League oder so. Spaß.
Boah, schauen wir mal. Vielleicht berappeln sich ja deine Dortmunder. Mal schauen.
Entschuldigung, ich musste kurz lachen. Genau, ja, genug über Dortmund. Wir haben genug über Dortmund heute geredet. Und das,
ich glaube auch.
Ja, es ist sehr ausgeufert. Das war nicht so geplant, aber ich habe es befürchtet. Genau, bleiben wir wieder beim Abstieg und springen zu Bochum gegen Leipzig, dem mit Abstand unterhaltsamsten und besten Spiel des Spieltages, also auch unterhaltungswert. Was zur Hölle war das denn bitte?
Also bei aller Liebe, was auch immer Hacking, der alte Fuchs, den Jungs da in der Kabine nochmal gesagt hat, also das war ja wohl die geilste Aufholjagd der bisherigen Saison. So.
Ja, also, das war mega.
Also zugegebenermaßen, der Boadus ist natürlich ein geiler Typ, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Macht er da erstmal einen Hattrick, so in der Situation. Ist geil.
Der hatte den besten Tag, glaube ich, seiner bisherigen Fußballerkarriere an dem Tag.
Ja, das ist geil, ja.
Es ist halt schon crazy, dass du als Bochum, die Mannschaft, die es kaum geschafft hat, ein Tor zu erzielen, ein 0-3 gegen Leipzig einfach drehst. Das ist heftig gewesen. Ja. Und Leipzig hat die ja am Anfang, gut, Leipzig muss man dazu sagen, denen fehlten Šeško und Openda, aber
ja,
du kriegst 3-0 in Führung, daran wird sich gelegen haben.
Richtig, dann Baumgartner vorne als falsche 9. Fand ich total überraschend, muss ich ehrlicherweise sagen. Mir war gar nicht bewusst, dass der überhaupt die Position spielen kann. Hat er das schon mal gemacht, falsche 9?
Ich glaube, er hat tatsächlich in irgendeinem Spiel schon mal entweder zwischendurch, aber auch schon mal ein bisschen vorne drin gespielt. Ich meine, es will schon was sagen, wenn du Baumgartner zu Beginn dort aufstellst, obwohl du ein Paulsen auf der Bank hast.
Ja, das stimmt.
Ne, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, das ist halt auch schon ein bisschen überraschend und hey, Baumgartner hat das da vorne nicht schlecht gemacht, da kann man nichts gegen sagen.
Du, also die allgemein die Partie ging ja total furios los für Leipzig. Erst das Tor von Orban, den er ja, keine Ahnung, ich glaube, das sollte eine Flanke werden, den er dann ja im Prinzip aus unmöglichen Winkel da reinhaut.
Ja, also mit dem linken Fuß ist das wirklich ein unmöglicher Winkel. Also wirklich, mit dem linken Fuß kannst du das, denke ich, so schießen.
Also das war ja wirklich der absolute Wahnsinn, wie er den gemacht hat. Ganz, ganz, ganz krass. Und ja gut, dann kurz danach, 3 Minuten später, macht Nusser wieder Nusser-Sachen. Wirklich auch überragender Spieler, wie ich finde.
Ja, der hat ist richtig reingekommen mittlerweile.
Ja, also wirklich, wirklich stark. Ja, und das 3-0 in der 21. Minute kommt dann tatsächlich von dem von uns gerade angesprochenen Baumgartner. Not bad. Also Marco Roses Taktikvorhaben hat bis hierhin geklappt und Leipzig führt 3-0 und wir alle dachten, ja gut, der Deckel ist halt drauf. Wünschen wir Bochum und Dieter Hecking, dass es jetzt nicht peinlich wird. Aber die Bochumer hatten andere Pläne. Ganz andere Pläne.
Ganz genau. Zum Pierre Baumgartner, ich war immer sein eines Abseitstor auch relativ früh im Spiel. Wie er da einfach auf den Keeper geht, zack, rüberlegt, reinschiebt. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das schon abgepfiffen wurde, der Keeper vielleicht nicht mehr ganz reingegangen ist, aber so sah es eigentlich nicht aus. Aber ich dachte, okay, Mann, da steckt ja ein Goalgetter in dir, was ist denn da los?
Ja, das hat er gut gemacht. Das hat er gut gemacht. Das war, glaube ich, sogar schon in der zweiten Spielminute oder so.
Das war super früh auf jeden Fall, ja.
Ja.
Da hat man eigentlich schon gedacht, ah, jetzt weiß ich, wo es hingeht. Ja, und dann kommt natürlich die große Boadus-Schuh innerhalb davon nicht mal einer Viertelstunde. Holy shit. Der stand aber auch genau da, wo du stehen musst, ne? Also, das hat er ja gerochen.
Und ja, das ganz, man sich. Ganz ehrlich, ich glaube, wir sind uns einig, der Mann hatte sich nach Abpfiff großes Bier verdient.
Ich glaube, Hacking hätte auch gesagt, ganz ehrlich, Junge, hier Dosen stechen, du nimmst es vom Literfass, ist in Ordnung. Also,
Ja.
es wird nicht
Ja.
so viele Hattrick-Torschützen in der Bochumer Historie gegeben haben, denke ich mal.
Ja, also tatsächlich, also ich glaube, Gekas, der alte Fuchs, vielleicht noch.
Ja.
Ein Stanislav Šestak, aber sonst wüsste ich jetzt gerade auch nicht,
Ne? Das, und da
wer
gehen
das
wir
so
schon weit
gewesen
in die
ist.
Vergangenheit.
Oh ja, oh Gott, wann haben Gekas und Šestak da gespielt? Das ist
Also,
schon ewig her. War das 2007, 2008? Ja, nee, ich glaube 2006, 2007, weil ich glaube 2007, 2008 ist Gekas schon nach Leverkusen gewechselt.
ist alles
Irgendwie so war
möglich.
das. Irgendwie so war das.
Gott, Gekas, das waren noch
Ja.
Zeiten, wo du einfach mit 19 Toren oder sowas einfach Torschützenkönig werden, wo konntest easy.
Ja. Und du hast damit eine absolut Bombensaison gespielt und mittlerweile musst du halt, ja, 35 Tore schießen, um irgendwie eine Chance zu haben.
Ja, aber
Die
auch nur, weil
Zeiten
Bayern
haben
immer
sich
irgendeinen
verändert.
Cheater da vorne drin hat.
Ja, gut. Das stimmt.
Genau.
Aber ja.
Genau, kehren wir mal zum Spiel zurück.
Genau.
3-3, wir haben es gesagt, Boadu legt die schon und selbst danach muss man sagen, hatten ja beide Mannschaften noch durchaus ein, zwei Chancen jeweils, das Ding hier noch auf Sieg zu drehen. Sowohl Bochum als auch Leipzig, die haben sich hier komplett gesagt, wir scheißen jetzt auf Verteidigung, wir greifen jetzt hier nur noch an. Das war ganz, ganz wild, was die gemacht haben. Also, das war eine richtig, richtig coole, gute Partie. Die hat richtig Spaß gemacht. Und das war mal wieder so ein bisschen
Ja.
Werbung für den Fußball, ne? Da weißt du, ey, darum ist dieser Sport so beliebt. Ja,
Ja,
nicht so wie so manch
genau.
anderes Spiel.
Genau, das war wirklich geil. Das war wirklich geil.
Vor allem
Hab
natürlich.
ich.
Es wurde natürlich ein bisschen geiler dadurch, dass erst Leipzig vorgegangen ist und dann Bochum. Andersrum wären wir vielleicht
Ja.
weniger glücklich damit. Also ich jedenfalls.
Das stimmt. Das stimmt. Aber so, es ist natürlich cool und stark von Bochum, dass die halt, ja, ich sag mal, ein Lebenszeichen von sich gegeben haben und einen Punkt geholt haben, wo sie wahrscheinlich im Vorfeld gar nicht mit gerechnet haben, weil ich glaube, wirklich Punkte haben wollen sie gegen andere vor allem. Dass sie jetzt
Ja.
gegen Leipzig einen Punkt geholt haben, also Chapeau.
Also Bochum zeigt aber sowas von Leben. Ich meine, wenn wir jetzt mal auf die letzten Spiele gucken, ne? Da haben wir gegen Union gewonnen, die letzten fünf, ne? Gegen Heidenheim gewonnen, die Spiele, die du gewinnen musst. Gut, gegen Mainz verloren, gegen
Kann
Pauli gewonnen.
passieren, ja.
Wieder ein Spiel, das du gewinnen musst, haben sie gemacht und jetzt holen sie Unentschieden gegen Leipzig. Die sind gerade da auf einer richtig, richtig guten Streak, die wichtigen Spiele zu gewinnen. Und das tun sie so ein bisschen heimlich, still und leise, weil es kein Mensch merkt, weil sie immer noch 17. sind.
18. tatsächlich sogar. Ein Punkt hinter Kiel.
Was?
Ja, guck mal auf die Tabelle.
Ja, Holstein Kiel 18., Bochum 17.
Hä?
Bochum 12 Punkte, Holstein Kiel 11 Punkte.
Dann ist es hier. Hä? Also die Tabelle vom. Was hast denn du für eine vercrackte Tabelle?
Ich habe die auf FODMOP, aber sie ist auch gerade, die beim Kicker sagt, Bochum ist 18.
Sehr
Interessant.
spannend.
Interessant. Interest.
Wahnsinn.
Es ist etwas verwirrend. So, ich bin jetzt einfach mal ganz schnell auf bundesliga.de gegangen. Ich nehme an, dass dort wohl die korrekte Tabelle aufzufinden sein wird. Und auf der, ja gut, auf der ist Bochum letzter, hab nichts gesagt.
Alles klar.
Ah, das kann natürlich sein. Warte mal, warte mal. Wurden Bochum jetzt die Punkte zugesprochen und abgezogen wegen diesem Feuerzeugwurf? Da war
Ja.
doch was. Die sind
Ja.
dann auf einer der Seiten noch nicht korrekt eingerechnet, nehme ich mal an.
Das könnte, weil, aber die haben doch, ich bin der Meinung, die haben die Punkte bekommen. Und das
Gut.
ist 2-0 gegen Union Berlin, war das doch gewertet worden, ne?
Ja. Ja, gut, ist jetzt ja auch, wir sollten uns jetzt nicht damit, glaube ich, zu lange aufhalten. Ich war ganz ehrlich, Ben, wir reden darüber jetzt länger schon als nötig.
Es ist halt faktisch so, hast du
Nee.
recht.
Ja, wir sind schon wieder viel abgewichen.
Ja, reden wir lieber über FC Bayern gegen VfL Wolfsburg.
Richtig. Das Spiel, das man relativ kurz halten kann, weil eigentlich sagen wir auch da jede Woche dasselbe, ne? Bayern brechend überlegen. Bayern spielt sich unendlich viele Chancen raus. Bayern macht es unnötig spannend, weil sie ihre Chancen nicht machen. Und das beschreibt
Ja.
dieses Spiel halt auch wieder exakt genauso.
Wobei man tatsächlich sagen muss, dass Wolfsburg sich meiner Meinung nach recht teuer verkauft hat.
Ja, safe.
Und Amura einfach gezeigt hat, dass er ein absoluter Torjäger ist, ne?
Ja, wie Amura sich da immer durchwurschtelt und dann die Dinger rein hat, auch mit diesem wunderschönen Außenrissschuss. Und Herr Frank
Ja,
Buschmann, man
der Mann,
braucht
der.
keine komischen Gelenke für einen Außenrissschuss. Das kann man schon hinkriegen.
Ja, aber
Ich habe
man
mich das
muss halt.
angekotzt.
Aber man muss wirklich sagen, der Typ, absolut genialer Kicker, am absoluten feinen Fuß. Also wie er die Tore macht, das war schon cool. Aber auf der anderen Seite haben wir mit Leon Goretzka jetzt sogar einen anderen Doppelpacker gehabt, der ja, nachdem er viel, viel kritisiert wurde, ja jetzt immer mehr Spielzeit kriegt, wieder nicht nur wieder im Kader ist, sondern mittlerweile ja auch wieder regelmäßig in der Startelf steht und einfach beweist, dass es immer noch drauf hat. Respekt, ich muss tatsächlich sagen, dass er so zurückkommt und sich wieder so durchsetzt, hätte ich nicht erwartet. Oder wie ist deine Meinung zu Goretzka?
Erstmal, Goretzka hat ja unbestritten Qualitäten. Die kann man jemand nicht in Abrede stellen. Ne? Ich glaube, das
Oh,
sieht auch
natürlich
jemand.
nicht. Nee, 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 natürlich nicht.
Er ist halt nicht die Wunschlösung auf dieser Position, in diesem System für den Trainer. Und man muss natürlich die Frage aufmachen: Ohne die Verletzten, würde der Mann dann auch diese Spielzeit bekommen? Weil bevor sich die Leute verletzt haben, hat er sie auch nicht bekommen. Das ist jetzt die Frage. Jetzt hat er natürlich die goldene Chance, sich da reinzuspielen und Argumente für sich zu sammeln, wie es jetzt zum Beispiel ein Patrick Schick bei Leverkusen gerade tut, natürlich. Und die Chance muss er jetzt natürlich nutzen. Und aktuell sieht es gut aus. Er legt da gute Spiele hin, trifft. Was natürlich das Auffälligste ist auf der Position da hinten, wenn er da trifft. Weil so ein Sechser ist ja eigentlich am besten, wenn du ihn nicht bemerkst, gefühlt.
Aber auch sonst, ich meine, die Art und Weise, wie er dort seinen Job erledigt, finde ich
Absolut vorbildlich.
tatsächlich super. Und das zeigt halt tatsächlich auch, und das muss man ja auch mal anerkennen, dass er halt wirklich ein Musterprofi ist, ne? Anstelle zu sagen, nee, ich wechsle oder ich moser jetzt rum, hat er gesagt, nee, ich kneife jetzt meine Arschbacken zusammen, ich kämpfe um den Platz, wenn ich meine Chance kriege, nutze ich sie. Boom.
So sollte man das auch eigentlich handhaben.
So sollte man es handhaben und sollte es man auch eigentlich erwarten können. Aber wir wissen beide, dass es oftmals mal nicht so ist. Und darum kann man es auch mal hervorheben.
Definitiv. Also, ja, klar, sicher. Das kann man gerne mal erwähnen. Aber ansonsten zum Spiel an sich, ja. Also, wie gesagt, was die da wieder versemmelt haben, das Ding darf niemals mit nur einem Torunterschied ausgehen.
Das ist richtig. Das ist richtig. Also, München, klar die überlegene Mannschaft. Ich glaube, da müssen wir nicht reden, dass dieser Sieg natürlich verdient war, sondern die Frage wäre nur gewesen, hätten sie es höher klar machen müssen? Antwort ist ja, wie du schon gesagt hast, die haben viel zu viele Chancen auch verballert. Alleine tatsächlich auch die eine Kane-Chance, hätte ich auch gedacht. Normalerweise macht er den im Schlaf, dass er den da vorbeisetzt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber.
Oder gegen Ende Coman und Gnabry, was haben die für Dinger beide noch verballert zum
Oh,
Beispiel?
ja,
Also.
guck mal, da muss man tatsächlich auch sagen, hätte ich auch nicht gedacht, so alleine vorm Tor. Gut, also, wenn sie die gemacht hätten, würde es 5-6-3 stehen, 5-6-2. Aber haben sie nicht gemacht, dementsprechend ist es ein bisschen knapper geworden als erwartet und dementsprechend ja. Aber Bayern hat im Prinzip Aufgabe erfüllt, sind weiterhin Erster. Und damit habe ich tatsächlich jetzt auch gar nicht mehr groß viel zu diesem Spiel zu sagen. Willst du
Nee,
noch
ich auch
irgendwie?
nicht. Nee, ich meine, was ich schon am Anfang sagte, man erzählt doch über die Bayern-Spiele in letzter Zeit immer dasselbe. Wir haben sie jetzt auch schon wirklich im Laufe der Saison sehr viel Zeit damit verbracht, Bayern München zu loben. Und ich fühle mich dabei
Ja.
immer ein bisschen unangenehm. Ich sag's, wie es ist.
Ist es auch. Also muss ich tatsächlich sagen, ich finde es irgendwie, ja. Ja.
Ich find's ja.
Ja, du hast halt recht. Da fällt mir auch nichts ein, was ich dazu sagen soll. Du hast halt recht. Also natürlich, also ich will diesen Verein nicht loben, aber irgendwie kommt man nicht drum rum und ja. Lass uns
Ehre,
zum
wem Ehre
Topspiel.
gebührt.
Ja,
Ach ja,
ist
stimmt, das
so.
gibt's ja auch schon. Ich wollte schon auf den Sonntag rollen. Ach so, ja, genau. Wir hatten ja noch Leverkusen gegen Wupp Gladbach, wo
Ja.
ja einfach Wirtz mal wieder gezeigt hat, warum man ihn zu Recht als Weltklasse betitelt. Und
Ja.
ich denke mal, die Ode an Leverkusen und Wirtz darfst jetzt du, Mann, alles in Ruhe halten.
Also erst einmal will ich Folgendes sagen. Ich finde, ja, ist natürlich maximal behindert gelaufen, dass sich Martin Terrier tatsächlich leider sogar die Achillessehne gerissen hat. Der kommt erst wahrscheinlich, würde ich mal so tippen, frühestens im Herbst wieder.
Ich
Diese
habe
Saison war
gelesen,
verletzt.
Saison ist vorbei, ne?
Die Saison
Habe
ist
ich gelesen.
vorbei. Also ich gehe auch davon aus, dass er auch die Vorbereitung zur neuen Saison wahrscheinlich nicht voll mitmachen wird und natürlich auch zum Start der neuen Saison noch nicht bereit sein wird. Ne? Das ist halt, ich sag mal, zusammen mit Kreuzbandriss die beschissenste Verletzung, die du im Fußball haben kannst. War keine Fremdeinwirkung. Man hat halt gesehen, er wollte zum Sprint ansetzen, bleibt in der Rasennarbe hängen und dann reißt das Ding durch. So, ne? Der macht ein, zwei Schritte und kann dann halt auch gar nicht mehr auftreten und ist halt vorbei. Und ganz ehrlich, das wünschst du niemandem. Das ist einfach nur richtig behindert, dass das passiert ist und das tut einem natürlich sehr leid.
Definitiv, das wünscht man niemandem. Das ist wo steht ja wohl außer Frage.
Ja, genau. Dementsprechend musste früh gewechselt werden. Hincapié kam dann rein und dann wurde wieder auf das typische Leverkusener System umgestellt mit Dreierkette und quasi als Offensivverteidiger fast schon im Mittelfeld waren dann Arthur und Grimaldo diesmal am Start. Frimpong durfte das Spiel erstmal von der Bank aus angucken. Was ich tatsächlich gut finde, nicht, dass ich der Meinung bin, dass Frimpong auf die Bank gehört, um Gottes Willen, der Mann ist ein absoluter Baller, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass Xabi Alonso es schafft, in den richtigen Momenten dann auch mal Spieler, die sonst gar nicht so viel spielen, wieder die Möglichkeit von Anfang an gibt. Und ich glaube, das sorgt allgemein dafür, dass es ein sehr, sehr gutes Mannschaftsgefüge innerhalb von Bayer Leverkusen gibt. Und ja, was soll man dazu sagen? Also Wirtz 1-0 macht er natürlich sensationell, wo er erst da den Tunnel macht und dann abgezockt das 1-0 macht. Das 2-0, da gab es ja so ein bisschen, ich sag mal, kleine Diskussion. Es war ein Elfmeter aus dem Handspiel heraus von Julian Weigel. Meiner Meinung nach. Er wurde angeschossen. Hatte den Arm da sogar ungünstig dran, aber die Körperfläche war vergrößert. Er ist ja nicht aktiv da mit der Hand zum Ball gegangen, aber wie gesagt, dadurch, dass die Körperfläche vergrößert war und dann die Hand ging, glaube ich, kann man ihm geben, dass diese Regel viel zu hart ist. Und da teilweise Elfmeter rauskommen, wo man dann halt denkt, ganz ehrlich, was sollen die denn machen? Das steht natürlich auf einem anderen Blatt. So, ne? Das muss man halt auch mal so sagen. Also, auch wenn es natürlich jetzt in Leverkusen gut lief, aber vielleicht sollte man diese Regel des Elfmeters doch nochmal überdenken und vielleicht da die ein bisschen entschärfen, weil, ja, genau. Wirtz haut ihn aber trocken rein, legt dann noch das 3-0 von Patrick Schick aus, der sein 12. Saisontor macht und halt im Moment in der Form seines Lebens ist und ja gefühlt alles reinmacht. Das ist der absolute Wahnsinn mit ihm. Steht es 3-0, kurz vor der Pause haut den verkürzt Kleindienst noch auf 3 zu 1, markiert den Ehrentreffer. Ich denke mal, Gladbach hat sich nicht schlecht verkauft, aber am Ende des Tages war Leverkusen dann doch zu stark und das ist ein leistungsgerechtes und auch in der Höhe verdientes 3-1. So. Da muss man, glaube ich, nicht groß drüber diskutieren. Das geht schon so in Ordnung, denke ich.
Ja, absolut. Da brauchen wir gar nicht drüber sehen. Das wäre jetzt das zweite Spiel, wo ich drauf hinaus, wo ich sage, ja, das fühlt sich an wie ein Trainingsspiel. Weil die hatten keine Chance. Die Leverkusen hatten nur so viel gemacht, wie sie mussten. Und das hat einfach gereicht.
Ja.
Also, würde mich nicht wundern, wenn vielleicht drei Spieler gar nicht geschwitzt hätten während des Spiels. Weil das sah so locker, flockig und leicht aus, wie die da Gladbach haben offen haben verhungern lassen.
Mhm.
Das war schon sehr, sehr dominant, sehr, sehr deutlich und sehr, sehr beeindruckend. Kann man nicht anders sagen.
Ja, nächsten Samstag geht es dann ja gegen Leipzig. Bin ich auch sehr gespannt.
Ja, das ist noch ein Wundertütenspiel. Das kann ja in jede Richtung 5-0 auch ausgehen, im Zweifelsfall.
Ja, das wird aber ein Spiel, da habe ich Böckchen. Ja.
Schade, dass Xavi Simons schon wieder da ist, ne?
Ja, und ich glaube, beim nächsten Spiel sind dann auch Openda und Šeško wieder mit dabei. Die waren, glaube ich, beide gesperrt für das eine Spiel, ne?
Gesperrt, außer waren sie beide nicht dabei. Ich glaube, es hätte sie vielleicht wie bei Dortmund unter der Woche da mit der Grippewelle. Letzte Woche war das, ja?
Ja.
Weiß ich nicht so genau. Ich befasse mich tatsächlich auch nicht so genau mit Leipzig, weil ich brauche nicht erklären, weil jeder, der das hier mindestens schon ein halbes Mal gehört hat, weiß es.
Ach, das überrascht mich jetzt. Bist du gar nicht so der ganz große Leipzig-Enthusiast?
Nee, ich hab mir nur das Leipzig nur auf die Hoden tätowieren lassen. Ich bin so großer Fan, aber ich schäme mich, es öffentlich zu tragen.
Ja, das kann man mal so stehen lassen. Und ich würde sagen, mit diesen Worten
spielen wir die Aufnahme. Jetzt ist alles vorbei.
Ja, es wäre tatsächlich ein schönes Ende gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wir müssen ja noch kurz über den Sonntag reden. Union Berlin, Sieg 2-1 gegen Mainz. Baumgart holt seinen ersten Dreier während seiner Amtszeit. Ja, fand ich tatsächlich ein bisschen überraschend. Ich hätte Mainz aufgrund der vergangenen Wochen ein bisschen stärker erwartet. Aber ja, leider bleibt die Serie von Mainz in Berlin erhalten, haben es noch nie geschafft, gegen Union zu gewinnen. Und das wird sich jetzt diese Saison leider auch nicht mehr ändern und dementsprechend, ja, Steffen Baumgart holt seinen ersten Dreier. Deine Meinung?
Erstmal fand ich es bemerkenswert, wie das Spiel losging, dass man einfach direkt in der ersten das 1-0, in der fünften das 1-1 hat und dann als vierte das 2-1.
Ein Spiel von Union Berlin, was tatsächlich spektakulär ist, dass wir das nochmal erleben, wa?
Ja, zumindest was sagen wir, vor allem im Union war hier natürlich auch wieder sehr, sehr effizient.
Ja.
Ich weiß nicht, Mainz, ich hätte es genauso gesehen wie du nach den letzten Wochen, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass Mainz hier der Favorit waren sie, aber dass man die Sache gewinnen werden. Aber wir haben ja auch schon mehrfach erlebt, dass das in Berlin in der alten Försterei nicht ganz so einfach ist. Und vielleicht konnten sie sich auch taktischen Schuss überraschen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe Union-Sachen gemacht, hier mit 33 Ballprozent gechillt und 2,08 XG da am Ende rausgemacht und das Ding gewonnen. Ja, haben sie clever gemacht. Das war wieder sehr, sehr unionige 3 Punkte.
Ja.
So würde ich es mal beschreiben. Und damit haben sie den Mainz-Lauf ein bisschen gestoppt.
Genau. Und dann hatten wir als zweite Partie noch Werder Bremen gegen den FC Augsburg. Welches Augsburg? Vielleicht ein bisschen überraschend, und mit ein bisschen überraschend sage ich schon fast sehr überraschend, in Bremen gewinnt mit 2-0. Muss man tatsächlich sagen, das Ergebnis beißt sich auch so ein bisschen mit der Statistik, die eigentlich ein bisschen mehr für Bremen gesprochen hat.
Sogar deutlich.
Sogar deutlich, auch da.
Das finde ich jedenfalls.
Ja. Aber gut, Augsburg war halt brutal effizient. Ne?
Das kann man Assemble so sagen, ja.
Und 2-0 auch Assemble. Also der Mann hat ein Top-Spiel gemacht. Und ja, so viel gibt es dann eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Also klar, dass dann noch dass Jakic erst rot bekommen hat, aber es dann kurze Zeit später wieder annulliert wurde, weil er gemerkt hat, nee, das war jetzt eine Fehlentscheidung. Und hat man ja auch mal selten, dass dann auch mal so eine Entscheidung zurückgenommen wird, aber
sehr schön. Aber es ist wichtig, dass so etwas passiert.
Ja. Ja.
Ja, vor allem, du hast diese ganzen technischen Hilfsmittel und alles.
Ja.
Dann tut es auch keinem weh, das einfach mal wieder zu machen, nochmal anzugucken.
Ja. Richtig. Und es war halt so, er hat ihn erst wegen der Notbremse vom Platz gestellt, aber er hat ihn halt nicht berührt. So, es gab keinen Kontakt. Und das hat man dann in den TV-Bildern halt auch gesehen. Er hat halt nochmal reingeguckt, hat dann gesehen, oh Scheiße, muss ich zurücknehmen. Alles klar. Und das ist halt natürlich schön, wenn der Videoassistent dann auch mal so funktioniert, wie er zu funktionieren hat, ne? Oder funktionieren sollte.
Ja, das fühlt sich dann immer sehr, sehr richtig an. Das kann ich nur bestätigen. Gut.
Ja.
Ich habe jetzt da auch nichts mehr zu sagen.
Wenn ich ehrlich bin, ich habe auch keine Lust, weiter über dieses Spiel zu reden.
Nee. Das ist immer so. Nee, habe ich auch keine Lust zu mehr. So, genau. Apropos Bundesliga, habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf, weil Spieltag rum. Nächster spielt in Startlöchern. Ich hab da maximal Bock drauf. Kann Bremen sich endlich wieder 3 Punkte holen, die sie heute haben liegen lassen. Kein Problem. Gern geschehen. Genau.
Da spricht der pure Optimismus.
Ich sag dir, ab nächste Woche machen wir Premier League. Sag's dir. Das wird besser. Da wird's auch sportlich besser. Da sehen wir vielleicht tatsächlich hin und wieder mal ein gutes Spiel. Weil es einfach mehr als 2 gute Vereine gibt.
Ei.
Gut. Goodie. Ja, wir gehen aufs Ende zu. Das heißt, ich habe noch einen sinnlosen, diesmal keinen sinnlosen Fakt, sondern es gibt einen wundervollen englischen Spruch zum Merken über das Verhalten, wie man welcher Bärenart begegnen sollte. Und zwar, if you meet black, fight back. If you meet brown, lay down. If you meet white, a good night. Merkt euch das, dann wisst ihr euch, wie ihr im Fall mit Bären verhalten müsst.
Ja,
und damit sage ich...
Dementsprechend hoffen wir, dass er nicht unbedingt auf einen Eisbär trifft. Ne?
Ja, das wäre problematisch. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den Mumm hätte, bei einem Schwarzbären mich da aufzublüstern und den da so zu tun, als würde ich ihn bekämpfen, damit er abhaut. Ich glaube, ich würde einfach stumm und starr dastehen und vielleicht würde ich einfach in Ohnmacht fallen. Ich weiß es nicht.
Ja,
ich möchte es nicht herausfinden.
Nee, tatsächlich muss ich sagen, bin ich da auch gar nicht so erpicht drauf. Aber gut.
Schön. Haben wir noch mal über Bären gesprochen. Das hat Spaß gemacht.
Wichtig und richtig.
Genau. Apropos, die besten Teddybären der Welt sind die Bondage-Bären. Wenn ihr sie nicht kennt, googelt sie. So, damit verabschiede ich mich.
Das musst du jetzt nochmal sagen, ne?
Ja, das muss ich sagen.
Okay, gut.
Ja, lasst uns gerne eure Meinung zum Spieltag da. Ich sage nur Dankeschön und auf Wiedersehen. Und bevor wir noch mehr Müll reden, gebe ich das letzte Wort ab.
Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich jetzt dazu noch sagen soll. Ist alles in den Shownotes, wie immer. Haut rein, ciao.